Schön, ich freue mich, nach so relativ kurzer Zeit wieder bei euch zu sein. Ich hatte mich gewundert. Ich war ja, ich weiß nicht, wann war es, im September, glaube ich, das erste Mal im Input bei euch. Ich verwechsel immer Input und Prisma. Und staunte, als ich jetzt schon wieder eine Einladung bekam, als ich dann gelesen habe, zu welchem Thema. Du sollst nicht töten, war mir klar, wir haben erst schon drüber gelacht. Ich dachte, aha, zum Thema du sollst nicht töten, laden sie einen Jäger ein, setzen also auf externe Expertise. Ich wusste dann bloß nicht, was ihr da jetzt von mir hören wollt. Ob ihr wissen wollt, wie man das am angenehmsten für sich zelebriert, damit man auch Spaß dabei hat, oder ob es für den Betreffenden so kurz und schmerzlos wie nur möglich geht. Aber Spaß beiseite. Wenn man die Gebote liest, so geht es mir jedenfalls immer, oder ging es mir sehr lange, dann haben die ja alle irgendwie mit meinem Leben zu tun. Nur bei dem Gebot, du sollst nicht töten, hatte ich lange Zeit den Eindruck, naja, das hat ja wohl nichts mit dir zu tun. Das mag für irgendwelche Menschen Gültigkeit haben, aber nicht für dich. Inzwischen mit meinen Jahren habe ich festgestellt, dass es eines der aktuellsten Gebote zumindest für mich ist. Das hängt vielleicht ein Stück weit mit meiner Persönlichkeit zusammen. Ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre, wenn ich nicht Christ geworden wäre. Theo Lehmann, der Evangelist, hat mal gesagt, wenn ich nicht Christ geworden wäre, wäre ich Bombenleger geworden. Als ich das von ihm gelesen habe, ging es mir so durch und dachte, sehr naheliegend. Mir geht es bis heute so, wenn ich bestimmte Gesichter im Fernsehen, in Talkshows oder in den Nachrichten sehe, dann fallen dort manchmal Sätze oder Bemerkungen von mir, wo meine Frau erschrocken von mir wegrückt und sagt, bist du dir klar, was du da gerade gesagt hast? Ich weiß, dass ich das Zeug dazu habe, anderen das Leben zu nehmen, in welcher Form auch immer. Und darum soll es heute gehen. Todesstrafe für Kinderschänder. Wer hat das schon mal gelesen? Genau, ich auch. Wer findet das gut? Einige trauen sich. Das geht doch so in Ordnung. Und schon merken wir, wie nah wir dran sind am Thema, du sollst nicht töten. Ich glaube, dass wir in dieser Spannung leben. Und die kommt aus einer ganz anderen Quelle. Dass wir zum einen wissen, du sollst nicht töten, das ist gut und richtig, und lesen dann auf der Heckscheibe des vor uns fahrenden Autos Todesstrafe für Kinderschänder und denken, genau, absolut korrekt. Das hat etwas mit unserer tiefen inneren Sehnsucht nach Gerechtigkeit zu tun. Das hört sich ja dann schon viel besser an. Aha, das ist also meine Sehnsucht nach Gerechtigkeit und das ist ja wohl nichts Schlechtes. Dann geht ja so eine Forderung, Todesstrafe für Kinderschänder, schon mal durch. Im tiefsten Innern sind wir alle fast vernarrt oder gar Gerechtigkeitsfanatiker. Der eine mehr, der andere weniger. Der eine ist sich dessen mehr bewusst und der andere weniger. Aber für uns alle ist Gerechtigkeit etwas Elementares. Der Gerechtigkeitssinn, der wird zum Beispiel immer dann stimuliert und instrumentalisiert, wenn wir uns einen Krimi anschauen. Nur weil wir eine tiefe Sehnsucht nach Gerechtigkeit haben, schauen wir uns den Krimi an. Und schauen wir ihn bis zum Ende an. Für Filmemacher besteht die große Kunst beim Drehen eines Krimis darin, unser Gerechtigkeitsbedürfnis erst in der 88. oder 89. Minute zu befriedigen. damit wir den Film bis zu Ende ansehen. Würde der Täter in der 63. oder 65. Minute überführt und eingebuchtet werden und die würden uns noch zeigen, wie das Opfer wieder rehabilitiert wird und ins Leben zurückfinden, ich verspreche euch, spätestens ab der 70. Minute wären wir entweder auf dem Klo oder auf einem anderen Kanal. Täglich werden wir direkt oder indirekt mit unserer Vorstellung von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit konfrontiert. So gut wie jede Zeitungs- und Nachrichtenmeldung, jeder zwischenmenschliche und soziale Konflikt bei uns oder bei anderen, wenn wir ihn uns anhören, ihn ansehen oder ihn miterleben, stimuliert immer sofort unseren Sinn für Gerechtigkeit. Beim Kinderschänder, da sind wir uns hoffentlich alle einig, da gibt es sowas wie einen gesellschaftlichen Konsens drüber. Das ist absolut nicht zu tolerieren und zu akzeptieren. Und deshalb traut man sich auch, diese Parole in großen Lettern sich hinten auf die Heckscheibe zu kleben. Aber wie wäre es, wir drucken uns da mal was anderes drauf. Zum Beispiel Todesstrafe für Ehebrecher. Oder Todesstrafe für Steuertrickser. Todesstrafe für IKEA-Bleistiftdiebe. Dann würde die große Diskussion losgehen. Und bei dem einen oder anderen Ausspruch würden wir Gefahr laufen, dass uns erboste Mitbürger die Scheibe zertrümmern würden, weil sie es nicht aushalten würden, weil sie sich angesprochen fühlen würden, weil nicht mehr gesellschaftlicher Konsens darüber herrscht, ob man sich Pornos ansehen sollte oder nicht, ob das unserem Leben und vor allen Dingen unserem Herz und unserer Seele gut tut oder nicht. Ob es legitim ist, einfach mal am Fiskus vorbei ein paar Euros zu schleusen. Machen doch alle so. Ob eine Notlüge legitim ist oder nicht. Eine Übertreibung schon eine Lüge ist oder nur eine Relativierung der Wahrheit. Jesus hat das mal so gemacht. Da er kein Auto hatte, konnte er sich so eine Parole nicht hinten drauf kleben, aber er hat in Matthäus 5, Vers 21 und 22 mal Folgendes gesagt: Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist des Hohen Rates schuldig. Und wer zu seinem Bruder sagt, du Narr, der gehört in die Hölle. Du Narr, das sagt man heute außer in der Fastenzeit oder in der Karnevalszeit nicht mehr so besonders, schon gar nicht als Schimpfwort. Das lässt sich in unsere heutige Zeit übersetzen mit du Idiot. Jesus behauptet wirklich, wer zum anderen sagt, du Idiot, der gehört in die Hölle. Todesstrafe für alle, die zum anderen Idiot sagen. Kleb dir das mal aufs Auto. Und dann steig am hellerlichten Tag mal irgendwo in Hoyerswerda oder einem größeren Ort auf dem Parkplatz dort aus und lehne dich so schön mit einer coolen Sonnenbrille dort neben diese Heckscheibe und mal sehen, wie die Resonanz ist. Und wenn Jesus sagt, der gehört in die Hölle, dann ist das nicht nur ein einfacher Tod, den wir irgendwann alle sterben müssen. Dann redet Jesus von dem Tod in alle Ewigkeit. Die Bibel kennt ein vorbehaltliches Sterben und ein Sterben in Ewigkeit. Das ist es, wovon Jesus hier spricht. Und jetzt haben wir die Misere, die uns alle Tag für Tag begleitet. Jeder von uns bewertet die Dinge im Alltag, das, was man von sich gibt, das, was man nicht von sich gibt, das, was man tut und was man lässt, nach seinen ganz eigenen persönlichen Maßstäben. Du sollst nicht töten, wie es uns Gott in den 10 Geboten in 2. Mose mitgeteilt hat. Darüber herrscht ja noch weitgehend Konsens in unserer Gesellschaft. Dass das nicht geht, darüber sind wir uns eigentlich alle einig. Ich sage bewusst weitestgehend, weil auch da so langsam, aber sicher die Grenzen am Fließen sind. Inzwischen ist es ja so, dass wenn bestimmte Menschen andere umbringen, es scheinbar nicht mehr so schlimm ist. Schlimmer ist es, sich darüber aufzuregen und diejenigen, die sich darüber empören, dass andere umgebracht werden, die werden zu den Tätern gezählt. Wir haben es unlängst so in Chemnitz erlebt. Apropos Chemnitz, wir erleben es gerade in Bezug auf die illegale Migration in unserem Land, wohin es führt, wenn verbindliche Rechtsprechung aufgehoben wird und durch eigene Maßstäbe ersetzt wird. Durch Gefühle, durch politisches Kalkül, durch wirtschaftliche Interessenabwägung. Und egal, wie wir selbst dazu stehen, es endet in der Spaltung einer Gesellschaft, wenn das Empfinden über dem, was gerecht und ungerecht ist, nicht mehr durch Recht und Gesetz, sondern durch subjektives Ermessen zustande kommt. Und schaut mal in eure gescheiterten Beziehungen, in eure gescheiterten Freundschaften, vielleicht in die Scheidung eurer Eltern hinein. Da gab es irgendwann nicht mehr einen gemeinsamen Konsens über bestimmte Dinge. Vater meinte, er könnte 3-mal die Woche leicht angetüdelt erst gegen 23 Uhr aus der Kneipe kommen. Mutter hat gesagt, so geht das nicht. Mutter hat gemeint, sie könnte mit viel Geld und ihren Freundinnen einmal im Jahr in den Urlaub fahren. Und Vater empfand es als ungerecht und meinte, es wäre Zeit, die der Familie und den Kindern und ihm als Ehemann zusteht und nicht den Freunden aus dem Sportverein. Alle Entscheidungen, die wir fällen, in unseren Beziehungen, in unserer Gesellschaft, führen immer dann zu Konflikten und zu Spaltungen, wenn es keinen gemeinsamen Konsens gibt. Deswegen ist eine einheitliche Rechtsprechung in einem Land so wichtig. Wir können also festhalten, wo wir uns beim Tod, bei Kinderschänderei zum Beispiel noch einig sind, wird es bei Migration zum Beispiel deutlich kontroverser. Aber wenn Jesus sagt, wer den anderen einen Idioten nennt, der verdient die Todesstrafe in Ewigkeit, ich glaube, dann sind wir uns wieder alle einig, das geht doch nicht. Das kann doch nicht sein. Und warum kann das nicht sein? Weil wir mit einmal merken, niemand von uns kommt ungeschoren davon. Und jetzt versteht ihr vielleicht, warum ich am Anfang gesagt habe, dass dieses Gebot für mich eines der aktuellsten ist. Weil ich merke, ich komme nicht ungeschoren davon. Nach unserem Gerechtigkeitsempfinden ist das doch immer alles okay, was ich mache. Schuldig sprechen wir doch gerne immer nur die anderen. Das ist eines der Dinge, die uns zutiefst zu eigen sind. Und die Bibel sagt uns auch, woher das kommt. Die Schlange, welche Adam und Eva zur Sünde verführt hat, die versprach den beiden damals eins: Ihr werdet sein wie Gott. Das ist der große Reiz, der uns bis heute täglich zur Versuchung, zur Verführung wird. Sein wollen wie Gott. das, was ureigenst in Gottes Aufgabenbereich hineinfällt, nämlich Gutes und Böses zu definieren, über Tod und Leben zu entscheiden, das reißen wir mit einmal an uns. Und was dabei herauskommt, das können wir seit einigen tausend Jahren bis in unseren Alltag hinein jeden Tag auf dieser Erde beobachten. Jeder bestimmt seit Adam und Eva auf dieser Welt selbst, was gut, was böse ist, was richtig, was falsch ist, was den Tod verdient und was nicht. Und auch wenn noch in jeder einigermaßen funktionierenden Demokratie eine Gewaltenteilung herrscht, ich weiß nicht, habt ihr aufgepasst in politische Bildung, es gibt die Gewaltenteilung, die da ist.
Exekutive, Judikative, Legislative.
Genau, die Legislative, das ist die Legislatur, unser Parlament, die machen die Gesetze. Die Judikative, das ist die Justiz, die passt auf, dass die Gesetze eingehalten werden und spricht die Urteile. Und die Exekutive, die, über die erfolgt der Zugriff, wie zum Beispiel durch die Polizei. Die können nicht einfach ein Urteil sprechen und sagen, den machen wir mal gleich platt hier. Bei Gott sind diese drei Dinge anders als in einer Demokratie. Und das unterscheidet uns eben von ihm. Bei Gott sind diese drei Dinge allein bei ihm gut und am allerbesten aufgehoben. Bei uns Menschen nicht. Und da hat der Mensch schon begriffen, wir müssen diese Dinge, damit es gut läuft, durch drei teilen. Wenn das einer auf sich alleine vereint, dann nennt man so einen Diktator in dieser Welt. Und so empfinden viele auch Gott, weil er die Gesetze gegeben hat, weil er Recht spricht und Unrecht und weil durch ihn der Zugriff erfolgt. Wir stellen gern die Gesetze für andere auf. Wir sprechen auch gern das Urteil und wir vollstrecken es auch noch am liebsten selbst. Das, was selbst von gottlosesten Menschen in einer säkularen und zivilisierten Gesellschaft grundsätzlich abgelehnt wird, nämlich dass diese drei Dinge von einer Person oder einem Clan oder einer Partei in Beschlag genommen wird, das praktizieren dieselben Leute tagtäglich in ihrem Alltag mit sich, mit ihrem Nachbarn, mit ihrem Arbeitskollegen, mit Parteifreunden, mit Familienangehörigen. Und wenn Jesus uns sagt, dass bereits die Beschimpfung, du Idiot, das Todesurteil nach sich zieht, dann zeigt das, wie sehr unser Gerechtigkeitsempfinden vom Göttlichen abweicht. Wie sehr wir irren in unseren Beurteilungen und Bewertungen. Und da zeigt uns Jesus die Wurzeln unserer Mordlust auf. Wir müssen uns den Mord und das, was zum Mord führt, wie einen Baum vorstellen. Und der Mord ist das Letzte, der Zugriff, der Stich mit dem Messer, der Schuss aus der Waffe. Das ist das Letzte, das ist die Frucht, die irgendwann wie bei einem Apfelbaum im Herbst vom Baum fällt. Aber der Apfelbaum, war der erst Apfelbaum, als der erste Apfel dort dran hing? Ganz sicher nicht. Der Apfelbaum war schon Apfelbaum, als gerade der Kern aufgebrochen ist und der erste Keim aus diesem Kern kam. Und Jesus will uns mit seinem auf die Spitze getriebenen Aussagen darauf hinweisen, ihr seid bereits Apfelbaum, auch wenn ihr noch nicht abgedrückt habt. Dem anderen das Leben zu nehmen, fängt nämlich nicht mit dem Messer im Bauch an, sondern damit, dass wir uns über den anderen erheben, dass wir uns für besser halten. Und daraus wird Neid und daraus wird Missgunst. Und es macht uns so viel Freude, den anderen damit ein wenig zu foppen und zu ärgern und zu sehen, wie in ihm die Wut hochsteigt. Aber auch die Dinge davor sind bereits aktive und passive Schritte auf dem Weg, dem anderen das Leben zu nehmen, ihm den Raum der Entfaltung zu versagen. Einer der Hauptgründe übrigens, warum Beziehungen, warum Ehen scheitern und geschieden werden, weil man einander nicht den Raum gibt, den der andere braucht, damit er sich entfalten kann. Jesus hat uns aber dazu berufen, dem anderen Raum zur Entfaltung zu geben, dem anderen Türen zum Leben aufzustoßen. Das ist die ursprüngliche Bestimmung Gottes für unser Leben. Um den Rest kümmert er sich. Bei Gott ist die Gesetzgebung, bei Gott ist die Rechtsprechung und durch Gott erfolgt der Zugriff. Die Bibel spricht dabei immer von einer Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Das ist mir so ein wichtiger Satz geworden. Seitdem kann ich viel besser die Dinge, die ich in der Zeitung lese, die ich im Fernsehen sehe, die ich von Politikern höre, die ich von Geschäftsmenschen höre, viel besser einordnen. Da höre ich mal, das ist ungerecht, das ist ungerecht. Und die Linken fordern mehr für die Hartz-IVler zu tun und die Geschäftsleute fordern mehr für die Unternehmer zu tun. Und das ist ungerecht und das ist ungerecht. Da denke ich immer, was wäre, wenn die danach fragen würden, nach der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Das ist die einzigste, die am Ende unserer Tage und unserer Welt wirklich Bestand haben wird. Und die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, von der erfahren wir in der Bibel nirgendwo anders sonst. Auf die kommt es an. Frag nicht nach den Gerechtigkeitsthesen irgendeiner Partei, irgendeiner Nichtregierungsorganisation, sondern wir haben dieses Vorrecht, in die Bibel schauen zu dürfen und dort zu sehen, was sich Gott dabei gedacht hat, als er beschlossen hat, Gerechtigkeit auch unter uns aufzurichten. Am Ende unserer Tage, dann, wenn Gott über einem jeden Leben von uns Gericht halten wird, über deinem und über meinem, so bezeugt es uns die Bibel, dann wird genau die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, auf unser Leben angewendet. Und dann muss einer sterben für jeden Idioten, der uns über die Lippen gegangen ist. Und für alle unsere weiteren Vergehen. Und Gott kann nicht einfach sagen, Schwamm drüber. Ist schon in Ordnung, hat sich erledigt. Dann gibt's die große Gerechtigkeit. Dann gibt es die Todesstrafe für Kinderschänder. Wir können uns darauf verlassen. Das ist auch ein Stückchen tröstlich. Aber dann gibt's eben auch die Todesstrafe für jeden Idioten, der uns über die Lippen gegangen ist. Es muss einer sterben. Wenn wir es nicht sind, dann ein anderer. Und das hat Gott gemacht. Gott hat deshalb Jesus seinen Sohn ins Rennen geschickt und hat gesagt, ich kann nicht alle fünf gerade sein lassen. Es muss einer sterben für den Kinderschänder. Es muss einer sterben für den, der jeden zweiten einen Idioten geschimpft hat. Es muss einer sterben für den, der ständig die IKEA-Bleistifte gestohlen hat. Es muss einer sterben, der die größten Ungerechtigkeiten in dieser Welt angestiftet hat. Der Systeme konstruiert hat, wo die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer werden. Was uns ständig so sehr auf den Keks geht. Wir sollen die Rache Gott überlassen. Das ist übrigens eine Definition, so habe ich es mal von einer Frau gehört, die eine furchtbar üble Kindheit hinter sich gebracht hat. Eva Maria Admiral, eine große österreichische Schauspielerin, die war als Kind ungeliebt. Der Vater hatte Angst, dass das große Familienimperium zerfällt, weil neben ihr noch ein Bruder da war und er wollte, dass das Unternehmen nicht getrennt wird und geteilt wird. Ihm war sein Unternehmen wichtiger als seine eigene Tochter, hat schon in Kindesjahren die Tochter enterbt. Gesagt, das Geld kriegt alles und das Unternehmen kriegt alles der Bruder. So hat man sich ihr gegenüber auch benommen. Und die hat mal gesagt, ich habe festgestellt, Vergebung heißt in allererster Linie, die Rache überlasse ich einem anderen. und sagte, das brauchte ich. Ich musste meinem Vater vergeben lernen, damit ich weiterleben kann. Stellt euch mal vor, den, auf den ihr so eine Wut habt, dem ihr am liebsten ein Messer in den Rücken schieben würdet. Der hat doch euer Leben bereits schon so sehr im Griff. Den, den ihr so sehr hasst, der hat doch euer Leben bereits zerstört. Wenn ihr das jetzt noch tut, dann habt ihr noch einen Mord an der Backe. Und selbst wenn ihr das nicht tut, ihr seid ständig damit beschäftigt, wie kann ich dem schaden? Wie kann ich dem einen reinwirken? Wie kann ich dem das mal heimzahlen, was der mir angetan hat? Ob zu Recht oder zu Unrecht, darum geht es dabei gar nicht. Die Bibel gibt uns den Tipp, überlasse die Rache einem anderen, damit du lebst. Das ist überhaupt alles das. Jenny hat vorhin so schön gebetet, was die Bibel, sie will uns nicht mit den Geboten drangsalieren und an die Leine nehmen und die Peitsche ausüben und mach das so und ich habe dir doch gesagt. Und immer wieder taucht, vor allen Dingen im Alten Testament, wo Gott den Menschen Hinweise gibt, dieser Satz auf, warum? Damit du lebst. In dem Moment, wo wir die Rache einem anderen überlassen, nämlich Gott, das Leben des anderen, an dem wir uns so gerne rächen würden, in Gottes Hand legen, dann findet diese Reizauflösung statt, von der ich vorhin gesprochen habe, die am Ende eines Krimis stattfindet. Wo wir ruhig werden können, wo Frieden in unser Herz einzieht und wir mit einem Mal feststellen, seitdem bin ich frei zum Leben. Seitdem kann ich wieder klare Gedanken fassen. Seitdem kann ich mich mit den Menschen beschäftigen, denen ich wirklich wertvoll bin. Ist dir das schon mal aufgefallen? Du investierst unendlich viel Zeit in die Menschen, denen du nicht viel bedeutest, von denen du aber gerne hättest, dass du ihnen viel bedeutest. Es gibt in einem Leben von uns allen bestimmte Leute, da hätten wir es so gerne, dass die uns bewundern, dass die uns beachten. Meistens sind das unser Vater, unsere Mutter, manchmal sind es Geschwister, manchmal sind es bestimmte Koryphäen in der Schulklasse, in der Ausbildung, bei denen man gerne mit dabei wäre. Und wir setzen so viel Zeit und Energie daran, dass die doch Notiz von uns nehmen. Und was passiert? Sie verletzen uns immer wieder. Die enttäuschen uns immer wieder. Und wisst ihr, auf wessen Kosten das geht? Immer auf Kosten derer, denen wir wirklich was bedeuten. Da wissen wir, die haben uns gerne. Die haben uns lieb. Die stehen zu uns, auch wenn ich jetzt schnell sage, du, ich kann heute doch nicht vorbeikommen. Weil ich renne dem gerade wieder hinterher, bei dem ich so gerne wäre und hoffe, dass er dieses Mal Notiz von mir nimmt. Ich sag dir's, er wird's wieder nicht tun. Es sind diese Hasslieben in unserem Leben, die sich immer weiter aufschaukeln und irgendwann dazu führen, dass wir abdrücken wollen. Ich hoffe, ihr versteht so ein bisschen das ganze Thema als Gedankenanstoß. Und wenn ihr jetzt in die Kleingruppen geht. Ich habe lange überlegt, das war der Hauptteil meiner Vorbereitung, über solche Dinge zu reden, das ist eine heiße Geschichte. Und trotzdem finde ich es gut, dass ihr euch, und was Daniel auch gerade unten im Gebetskreis sagte, dass ihr euch zur Aufgabe gemacht habt, wieder näher ja, zusammenzurücken, miteinander gemeinsam zu wachsen, auch im Glauben, auch geistlich. Ihr glaubt gar nicht, vielleicht seid ihr euch dessen noch gar nicht bewusst, was für einen wertvollen Ort ihr hier habt. Sowas werdet ihr vermutlich in eurem ganzen Leben woanders nicht mehr finden. Ein Ort, wo ihr auch die Dinge vielleicht mal aussprechen könnt, mit denen du auf Facebook oder anderswo keinen Stich machen kannst. Aber ich weiß auch, dass das gelernt sein will. Niemand muss irgendetwas von sich preisgeben und soll das auch ja nicht tun. Weil man sich da verletzlich macht und weil man dann zu oft erlebt hat, dass man in dem Moment, wo man anderen Vertrauen gegenüberbringt, dann das Messer von hinten reingeschoben bekommt. Übt das ein. Lernt das miteinander. Lernt das voneinander. Die, die das Vertrauen zu anderen haben, die schon so stark sind, dass sie sagen, ich mache mein Herz ein Stück weiter auf. Ich will die anderen reinschauen lassen. Schaut euch das an. Und deshalb habe ich euch 3 Dinge mal für eure Kleingruppen mitgebracht, mit denen ich eigentlich, wenn ich selber die Bibel für mich lese, immer jeden Bibeltext hinterfragen und für mich gewinnbringend nutzen kann. Ich bringe immer 3 Dinge mit ins Spiel. Das erste, wenn ich einen Bibeltext lese, ist die Frage, wofür kann ich danken? Gott will, dass wir dankbare Menschen werden. Und deshalb ist es so gut wie immer der Fall, ich finde immer irgendetwas, wofür ich danken kann. Erzählt euch mal, wo habt ihr Menschen erlebt, die euch Türen zum Leben aufgestoßen haben? Wo ihr euch entfalten konntet, wo ihr das erste Mal erlebt habt, hä, der guckt gar nicht blöd, wenn ich das und jenes von mir gebe. Ich habe das bei einem Schwiegervater von mir, bei meinem Schwiegervater erlebt. Ich hatte zu meinem Vater nicht die beste Beziehung. Und mein Vater brauchte bloß so ein paar Schlüsselworte ansprechen. Und dann wusste ich, was er meint. Und dass es gar nicht um die Dinge ging. Es waren so 3 Dinge, die er mir mein ganzes Leben lang immer vorgehalten hat. Was ist deine Raucherei? Ich habe damals noch geraucht und viel geraucht. Und das war meine Frisur. Mit meiner Frisur hatte ab meinem 14. Lebensjahr immer Probleme gehabt. Und all die Dinge, die er mir immer vorgehalten hat, waren eigentlich nur Ausdruck dessen, dass er mir sagen wollte, nicht viel Bewundernswertes an dir. Solange du noch dies und jenes so machst, keine Chance. Mir war natürlich längst klar, auch wenn ich aufhöre mit Rauchen und eine andere Frisur habe, wird das auch nicht besser. Und dann hat Gott mir einen Schwiegervater geschenkt. Und ich habe das erste Mal im Leben erlebt, wie es ist, einen Vater zu haben. Der hat mir 5 Mark, wenn ich losgefahren bin, in die Hand gedrückt und sagt, hol dir ein paar Zigaretten. Da dachte ich, hä? Dein Vater, der enterbt dich zwar nicht, aber der spricht dir fast deine Sohnschaft ab, weil du rauchst. Und dein Schwiegervater, der tritt die Tür auf und gibt dir noch Geld und sagt, hol dir ein paar Zigaretten. Das war für mich so unfassbar. Da habe ich das erste Mal drüber nachgedacht und dachte, du kannst ja nicht einfach weiter rauchen. Die Kohle, die wird ja doch auch sicher, dass du die für seine Tochter oder seine Enkelkinder ausgibst. Du kannst sie nicht einfach verballern. Da habe ich das erste Mal drüber nachgedacht. Aber ich habe es genossen, die 14 Jahre, die ich meinen Schwiegervater erleben konnte, einen Menschen zu haben, der mir Raum gegeben hat. Wir haben unglaublich kontrovers diskutieren können. Der hat vieles in meinem Leben kritisiert. Aber immer in einer Art und Weise, wo ich den Eindruck hatte, der stößt mir Türen zum Leben auf. Das Zweite, wonach ich jeden Bibeltext und auch diesen euch ja, raten möchte zu hinterfragen, ist, wo zeigt Gott mir Schuld auf? Wir haben es vorhin hier in dem Lied sinngemäß gesungen, ich wäre immer mehr wie er. Ich wäre Gott immer ähnlicher. Ich will Jesus immer ähnlicher werden. Dazu muss aber Veränderung in meinem Leben passieren. Und das geschieht durch Sündenerkenntnis, dass Gott mir Dinge aufzeigt und sagt, guck mal, das geht doch nicht. Das kannst du doch so nicht bringen. Das ist doch nicht möglich. Damit tust du doch dir und den Menschen in deinem Umfeld keinen Gefallen. Komm, lass uns das mal üben. Ich vergib dir deine Schuld, wenn du die bekennst. Und dann fangen wir von vorne an. Und das schon in meinen inzwischen 51 Jahren. Manchmal ein 15., ein 18., ein 365., ein 428. Mal. Wo zeigt Gott mir Schuld auf? Wo habe ich zum Beispiel Menschen nicht diesen Raum gegeben? Wo habe ich als guter Musiker den anderen gegenüber das Gefühl gegeben, mit mir könnt ihr nicht mithalten? Anstatt zu sagen, ich spiele einfach mal nicht mit. Mach du doch heute mal am Keyboard oder an der Gitarre oder singe du doch heute mal. Ich gehe heute mal in die dritte Reihe Und ich verstaune, wie du singst. Oft merken wir das gar nicht, dass wir anderen im Wege sind mit unseren vermeintlich guten Dingen, guten Gaben. Und das Dritte, wonach ich einen Bibeltext immer bewerte und beurteile und befrage und auch diesen, was soll ich Gott heute durch diesen Text konkret tun? Anderen Räumen zum Leben öffnen. Ihnen Möglichkeiten geben, sich zu entfalten. Sich dabei zurückzunehmen. Anderen vergeben. Die Rache einem anderen überlassen. Ich weiß, sich das einander zu sagen, ist nicht leicht. Und nichts ist schlimmer, als wenn wir irgendwelche Geschichten erfinden oder so tun, als ob. Vielleicht gibt es auch heute noch die Zeit, vielleicht unter vier Augen einen zu finden, zu dem man Vertrauen fasst und sagt, du, lass uns mal kurz runtergehen. Da gibt es jemanden in meinem Leben, der macht mich und mein Leben kaputt. Und ich möchte so gern die Rache einem anderen überlassen, aber ich kann es nicht. Ich bin wie gefesselt. Das Erste, was ich früh mache, ist an den denken. Und das Letzte, was ich tue, bevor ich die Augen schließe am Abend, ist wieder an den denken. Ich bin wie hypnotisiert von ihm. Fangt an, gemeinsam euch darüber auszutauschen. Gemeinsam dafür zu beten, dass Gott euch auf diesen Weg bringt. Dass Gott Wege schafft, dass das möglich wird, die Rache ihm zu überlassen. Dass es möglich wird, dass ihr einfach mal zurücktretet, anderen Räume eröffnet zum Leben. Ich wünsche euch und ich wünsche auch mir, dass wir alle das gemeinsam lernen, dass wir das gemeinsam üben, dass wir das mutig angehen. Ihr habt hier den Jugendkreis, wir haben dazu auch noch die Gemeinde. Das ist so ein wunderbarer Raum. Je älter ich wäre, ich denke immer wieder, was wolltest du alles machen, was wolltest du alles? Könnt ihr alles vergessen. Das Wichtigste für mein Leben war mein Jugendkreis in eurem Alter und später die Gemeinde. Ein Raum, wo wir uns einander Leben ermöglichen, wo wir uns einander vergeben, wo wir es einstudieren und einüben, die Rache einem anderen zu überlassen. Gott segne euch dabei. Amen.